Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Oshun, eurem Podcast, wenn es um die Themen Sneaker, Streetwear, Lifestyle, Kunst, Musik, interessante Gespräche, Absurditäten, ansonstige Späße und generell alle Fröhlichkeiten geht, die euch wahrscheinlich eure Oma früher sonst verboten hätte. Aber die hört, glaube ich, nicht zu, von daher ist es vollkommen in Ordnung. Herzlich willkommen. Mein Name ist Amadeus Thüner und mir gegenüber sitzt der wunderbare, großartige, bebrillte und bemützte, das könnt ihr allerdings nur sehen, wenn ihr diesem Podcast auch bei YouTube folgt, was ihr hoffentlich tut, Fabian Pfebs-Goslar. Schönen guten Tag.
Happy Birthday, happy Birthday to us.
Soll ich dich erlösen vom Singen, oder?
Bitte. Ich habe kurz überlegt, ob ich so ganz auf sexy Marilyn Monroe mache, so Happy Birthday, Mr. President, aber dann dachte ich so, das wäre zu cringe.
Ja, ich glaube auch. O-Sneaker Media ist letzte Woche 6 Jahre alt geworden. Ich glaube, das ist das, worauf du anspielst. Happy Birthday to Us, was damals als kleine, lustige und schöne Idee eines Podcasts entstanden ist, ist 6 Jahre später mittlerweile ein Ding namens O-Sneaker Media mit 2 Podcasts, mehreren Video-Content und sonstigen Formaten. Und es macht unfassbar viel Freude. Shoutout ans gesamte Team natürlich, Shoutout aber vor allen Dingen an euch da draußen, die ihr diesen Podcast und die Videos und was auch immer alles hört und seht und lest. Macht bitte weiter so. Und ein ganz besonderer Shoutout an dieser Stelle natürlich an JW Customs, der uns im Rahmen unseres Geburtstages einen ganz wunderbaren, ausgezeichneten, großartigen One-off-One, so heißt es richtig, Custom-Schuh mit zusammen, hätte ich fast gesagt, New Balance, inoffiziell, gefertigt hat. Dieser Schuh ist so großartig. Er hat mir im Laufe der letzten Wochen und Monate immer mal wieder so ein kleines Update geschickt. Ich fand es wahnsinnig beeindruckend, wie er an das ganze Thema rangegangen ist. Und wer da auch noch mehr zu wissen möchte, er war ja auch bei uns im Interview. Aber auch wirklich nochmal mitzukriegen, wie er mir so WhatsApp schickt, so guck mal hier, das habe ich mir überlegt und hier ist ein Moodboard und können wir einen kurzen Call dazu machen und was denkst du darüber und was denkt das Team darüber und meinst du, das ist was und so. Und es war direkt immer on point. Jede Idee war extrem gut und auch wenn er so mit solchen Sachen um die Ecke gekommen ist, wie so, ja, welchen Colorway fändest du besser, den oder den, war ich so, Alter, ich finde die alle gut, mach einfach, sei kreativ, bist du eh, hau raus. Und dann kam dieser wunderbare Schuh, ihr habt es hoffentlich überall im Internet schon gesehen, ansonsten blenden wir das hier für alle Leute, die das YouTube-Video schauen, auch nochmal ein. Shoutout JW Customs, vielen Dank für diesen One-of-One zu unserem 6-jährigen Geburtstag. Auf die nächsten 6 Jahre oder
26
so.
Jahre.
In diesem Sinne. Fabs, du bist den Halbmarathon in Berlin gelaufen. Ein Thema, das du in diversen Episoden schon zu erzählen wusstest und jetzt ist es endlich soweit gewesen. Wie war's?
Brutal. Einfach brutal. Es war brutal heiß, es war brutal schwer, mental sowie physisch. Das war eines der schwierigsten Dinge, die ich jemals gemacht habe. Ich wollte so oft aufgeben. Du hast keine Krass. Ahnung. Also okay. Ich habe aber auch sehr viel falsch gemacht.
Zum Beispiel. Wovon können wir lernen?
Also, auf jeden Fall richtig trainieren. Ne? Ich würde sagen, in den 3 bis 4 Wochen vor dem Halbmarathon bin ich vielleicht 3-mal gelaufen. Das ist natürlich falsch. Okay. Mein längster Lauf vor dem Marathon war, glaube ich, so 12 bis 14 Kilometer. Man soll, glaube ich, nicht die ganze Strecke laufen, aber man soll schon die 17, 18 knacken, damit man weiß, okay, danach sind es nur noch 3 bis 4 Kilometer. Mhm. Also das ist auf jeden Fall big learning. Ich habe auch nicht genug gegessen morgens. Ich hatte nach 8 Kilometer Hunger, so richtig, mein Bauch hat so richtig gegrummelt.
Also und praktisch, du bist doch in Berlin, da kann man kurz rechts abbiegen, sich mit Pizza reinfahren oder
nein, so. Nein, du darfst ja nicht die Strecke verlassen.
Ach, weiß ich auch.
Und es gab erst ab Kilometer 15 Bananen, das heißt 7 Kilometer lang hatte ich so einen Hunger. Shit. Okay. Die Schuhe waren eine Größe zu klein, also wir machen ein Video, aber ich zeig die nicht. Meine Zehen sind komplett blau.
Okay.
Also vieles falsch gemacht, aber ich habe es geschafft, nicht in der Zeit, in der ich laufen wollte. Die Stimmung war richtig cool. Ich bin einfach stolz, dass ich es am Ende geschafft habe, weil
voll kann es auch sein. Auf alle Fälle.
Ich habe das total unterschätzt, wie weit 21,1 Kilometer sind. Und Respekt an alle, die einen vollen Marathon laufen, weil ich kann mir im Leben nicht vorstellen, das Doppelte zu laufen. Das war einfach crazy.
Aber kannst du dir vorstellen, jetzt nochmal einen halben Marathon zu laufen?
Also wenn du mich in den Tagen danach gesehen hast, ich konnte da tagelang nicht wirklich normal oder richtig laufen. Ich hatte Überschmerzen. Es war nicht nur Muskelkaterschmerzen, sondern wirklich so Gelenk-Knieschmerzen, Knöchel. Ich habe ja so ein bisschen mit dem Sprunggelenk zu kämpfen. Stand jetzt würde ich sagen, nein. Aber who knows, wenn jetzt ein paar Freunde sagen, ja, wir laufen jetzt, weil das Ding ist, ich wollte mit einem Kumpel laufen und der hat dann eine Woche oder zwei Wochen vorher abgesagt und meinte so, ja.
Wirklich?
Nee.
Nein.
Er meinte so, ich habe nicht richtig trainiert. Und als wir, also vor dem Marathon, habe ich das noch nicht wirklich verstanden und meinte so, ey, come on, wenn ich den laufen kann ohne trainieren, dann kannst du den auch laufen. Aber im Nachhinein verstehe ich schon, dass er sich diese Tortur da ersparen wollte. Das war teilweise auch Strecken, wo ich wirklich gegangen bin, weil ich nicht mehr konnte. Ja, ich sag allen, ich bin in Slow Motion gelaufen, wenn man Videos sieht. Ich bin in echt wirklich viel schneller gelaufen, aber ja, es war auf jeden Fall ein Erlebnis.
Ey, Mann, du hast es geschafft, genau, und du hast das Erlebnis gehabt. Ich fand auch total interessant, wie viel rund um den Berliner Halbmarathon auch in der Stadt los war. Nachvollziehbar, aber trotzdem immer wieder beeindruckend, wie eigentlich fast jede Sportswear-Brand mittlerweile auf dieses Thema geht. Nicht nur auf Running, sondern auch auf dieses, ich würde es mal Urban Running nennen. Also das Laufen in der Stadt, das Laufen in Gruppen.
Ja.
Nicht nur die Cheering Zones, die es gab, sondern auch die Veranstaltung rund um New Balance, um On, um Nike, um Adidas und wer nicht sonst noch alles dabei war. Also in all den sonst mit Fashion besetzten Boutique und Event Spaces war plötzlich irgendwas mit Laufen.
Ja, das sieht man ja nicht nur in Berlin. Berlin ist ja eine riesen Running City. Der Marathon ist immer der schnellste der Welt, weil Berlin so flach ist. Also da hatte ich Glück, dass ich in Berlin den gelaufen bin. Ich glaube, wäre ich jetzt, keine Ahnung, im Schwarzwald den gelaufen oder so, dann wäre es noch schwieriger gewesen. Aber Wusto hat ein paar coole Sachen mit On gemacht. Diese ganzen Activations, Events, dieses Zusammentreffen von Leuten, die Spaß an Sneaker haben, Spaß an Fashion, aber auch Spaß am Laufen. Das finde ich ziemlich nice.
Und Spaß an Pizza und Kaffee anscheinend.
Ja,
das musst du mir mal erklären. Wieso hat Running und diese Running Clubs immer was auch mit Pizza und Kaffee zu tun?
Naja, Pizza ist lecker und macht satt. Ne? Und wenn du jetzt, keine Ahnung, 10, 12, 15 Kilometer gelaufen bist, dann hast du auch ordentlich was verbrannt an Kalorien. Das heißt, du kannst dir auf jeden Fall eine Pizza gönnen. Ich sag dir auch gleich mal, was ich nach dem Halbmarathon alles gegessen habe.
Ja, bitte.
Und Kaffee, keine Ahnung. Ich bin selbst nicht so der große Kaffeetrinker, aber du hast recht, man sieht es immer, ob jetzt auf Instagram oder halt in echt, Leute treffen sich, laufen und holen danach einen Kaffee oder andersrum auch.
Ich habe das Gefühl, also erstens, andersrum kann ich mir jetzt nicht wirklich gut vorstellen, aber ich bin ja jetzt auch kein Langstreckenläufer, beziehungsweise das Laufen nicht so meine allerliebste Sportart. Ehrlicherweise war ich aber durchaus auch wieder ein bisschen angefixt, vor allen Dingen von diesem Crew-Gedanken dahinter. Mhm. Shoutout auch an Alang zum Beispiel, der sich ja auch um diverse Videos bei uns kümmert, der ist ja auch so unterwegs. Ich finde es schon sehr spannend, habe ich kurz drüber nachgedacht, ob ich vielleicht dann auch mich irgendwie einklinke, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht auch aus dieser ganzen Trackbike und Fixed Gear Nummer raus entstanden, wo ja auch sehr viel dieser Crew-Gedanke war. Ja. Wir fahren zusammen Fahrrad und dann hängen wir irgendwo ab und trinken Kaffee. Also ganz viele von diesen Fahrradläden, Service Stations oder ähnliches, haben ja auch sofort noch einen Kaffee mit integriert.
Ja.
Und ich dachte dann, vielleicht kommt es auch so ein bisschen aus der Ecke, plus halt eben während Corona, Anfang 2020, du konntest mit niemandem Sport zusammen machen. Das heißt, so, was machst du? Ja gut, Fahrradfahren alleine geht, aber Laufen eben auch. Ich glaube, da sind viele Leute ins Laufen gekommen oder auch wieder zurück in den Laufsport gegangen, dass sich das darüber entwickelt hat. Aber das können uns findige Menschen zum Thema Running gerne mal auch in die Kommentare schreiben. Vielleicht gibt's ja so die ein oder andere sinnige Erklärung zu dem Thema. Vielleicht ist es aber auch genauso, wie wir es gerade besprochen haben. Fakt ist, du bist den motherfucking Halbmarathon gelaufen und dafür auf jeden Fall höchster Respekt.
Danke, danke. Ja, ich bin ihn gelaufen und konnte ein paar Tage später keine
Schuhe
tragen. Nicht mehr laufen, aber nicht mal Schuhe tragen. Es hat sich barfuß und in meinen Adiletten oder Birkenstock am besten gelaufen.
Oh, wow.
Was uns jetzt zum nächsten Thema bringt, What's on my feet? Ich gebe dir Vorrang, du kannst anfangen.
Ja, What's on my feet today? Ich habe heute einen ganz einfachen, durchaus auch schon sehr gerockten Vans Era in Schwarz getragen. Denn wenn man über die letzten Tage und Wochen immer mal wieder so hyperlimitierte Scheiße und exklusiven Kram trägt, dann macht's einfach Spaß, wirklich so einen ganz stinknormalen Vans Era auszupacken. Und das hat einfach so viel Freude gemacht auch, weil ich mag diesen Schuh. Es ist ein extrem geiler Schuh. Ich finde ihn super. Und wie gesagt, einfach mal so anti-mäßig zu sagen, nee, heute ist es was ganz Normales. Das war heute mein Fuß.
Es wird ja auch langsam wärmer in Deutschland und ich glaube, Vans sind...
Vans Season is back again.
Vans Season is back, baby.
Auf jeden Fall, Vans Era, Vans Authentic, ein paar Oldschool, so. Ja, damit fange ich auch tatsächlich eher so im Frühling mit an und das ist eine gute Zeit. Das ja. war aber auf jeden Fall bei mir heute am Fuß. Was gab's denn bei dir jetzt, wo du wieder so einigermaßen Schuhe tragen kannst?
Ja, ja. Das war, ich hole ihn mal hoch.
Ja, bitte.
Ein schöner Tabby-Toed Trailrunning-Sneaker von der Marke CMF Outdoor. Ich meine zu wissen, dass das eine japanische Marke ist und die Geschichte hinter dem Schuh ist ziemlich lustig. Ich habe den randomly auf Instagram, wie heißt die Page jetzt? Explore-Page, ne? Wo man auf dieses Suchen-Zeichen
drückt. Ja, wenn man sie noch so benutzen, benennen kann, ja.
Genau. Ich habe den randomly gesehen bei einem japanischen Retailer und habe den dann sofort bestellt, weil ich den so gut fand. Ich wollte schon länger mal mir ein Custom machen lassen, ja. ob das jetzt ein New Balance ist oder ein Asics mit einem Tabby Toe. Und der Schuh kommt halt direkt aus der Box mit einem Tabby Toe, also hat so ein bisschen Japanese Culture. Aber was ich an dem so cool finde ist, und das habe ich auch auf Instagram in einem Kommentar gelesen, der sieht aus wie ein Tabby Toe Defender, ne, dieses Auto. Der sieht so ein bisschen aus wie ein Defender.
Auf jeden Fall sehr futuristisch.
Ja, und saubequem, wie viele Running- und Trailrunning-Schuhe sind. Der hat hier auch einen Zip oben, der ist wasserfest. Und genau, sieht einfach ganz nice aus. Den gibt's in drei Farben, in diesem schönen grünen Türkis, dann noch in Triple Black und in einem schönen Grau. Ich habe mich jetzt für die farbenfrohere Variante entschieden und bin sehr, sehr happy damit. Der kam auch direkt an meinem Geburtstag an. Also es war so ein...
Geschenk an dich selbst.
Genau, ja.
Kostenpunkt?
Also mit Zoll, glaube ich, 180 Euro.
Ach doch, nur?
Ja, genau.
Ich hätte war jetzt überrascht. Direkt so mit 350 oder so gerechnet.
Ich habe gedacht, der kostet Retail über 200 plus Zoll und Shipping und so. Aber der hat, glaube ich, umgerechnet, Yen ist jetzt auch schwächer geworden, aber ich glaube, umgerechnet hat der knapp unter 150 gekostet. Nein. Plus Shipping und Zoll, genau.
Cool. Ja. Schönes Ding auf jeden Fall.
Danke.
Ja. Soll man ja auch mal tragen. Außerdem, ich finde, sowas passt ja auch zu dir, dieser ganze futuristische Scheiß.
Ich bin halt ein Outdoor-Junkie jetzt nach meinem Marathon. Ich verbringe jetzt nur noch Zeit draußen.
Ja, sehr gut. Wetter lohnt sich ja auch.
Genau. Jetzt kommen wir aber zu dem eigentlichen Thema von dieser Folge. Und zwar, ihr habt es ja gesehen in dem Titel, wir machen unseren O-Quiz Teil 2, The Rematch, The Rumble in the Jumble,
yes, sir.
Rumble in the Jungle Part 2. letztes Mal war ich der Befragte, du der Quizmaster, jetzt haben sich die Rollen vertauscht. Ich bin der Quizmaster.
Ich bin schon ganz aufgeregt.
Du musst die Fragen beantworten. Ich habe mir ein paar ganz besondere rausgesucht und als ich mir ein Oberthema überlegen wollte, musste ich relativ lang überlegen, bis ich dann auf einen deiner Videos gestoßen bin, off the shelves, und musste dann sagen so, ey, weißt du was, alles in dieser Kultur verbindet? Storytelling. Ja, ne? Ja. Und das ist das, was wir machen, das ist das, was Leute an Sneakern und Releases und an Brands und Retailer gut finden. Das ist das, was wir an der Kultur lieben. Und deswegen habe ich 10 Fragen mitgebracht, die alle so ein bisschen mehr oder weniger mit Storytelling zu tun haben.
Oh, okay, ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und an alle Leute da draußen auf jeden Fall mitraten und mit aufschreiben, denn am Ende dieser 10 Fragen gibt's noch ein kleines, feines Giveaway. Aber jetzt starten wir mal rein.
Let's go. Are you ready?
Yeah, I'm ready.
Okay. Also, Frage Nummer 1. Run DMC hat dank dem Lied My Adidas den Hip-Hop und die Sneaker-Kultur unzertrennlich verschweißt. Genauso bekannt waren sie dafür, wie sie ihre Superstar-Sneaker getragen haben. Ganz ohne Laces. Warum? A. So trug man in L.A. seine Nike Cortez. B. Das hatte Run DMC aus dem Gefängnis mitgebracht. C. Der Deal mit Adidas schrieb das so vor. D. Den Superstar gab es damals nur ohne Laces.
Ich find's geil, wenn Adi das so vorgeschrieben hat. So, Jungs, wir haben hier noch eine Idee. Ihr lasst mal die Laces weg, weil das könnte interessant sein oder so. Jan Delay hat ja tatsächlich in unserer letzten Episode im Interview auch erzählt, dass das schon auch ein bisschen für ihn so ein Eyecatcher war natürlich und sehr interessant zu sehen, so, okay, die tragen Sneaker und dann tragen die auch noch ohne Laces, ne, und die Zunge ist so umgeklappt und so, das fand er total spannend, obwohl er ja eigentlich überhaupt gar kein Adidas-Fan ist. Aber das ist natürlich nichts gewesen, was Adidas vorgeschrieben hat. Run-DMC hat das Ganze aus den Gefängnissen übernommen, so wie das auch beim Thema Baggy Pants tatsächlich der Fall war. Es gab in Gefängnissen, wobei vielleicht gibt's das heute auch tatsächlich noch, die Situation, dass es A, nur Einheitsgrößen gibt. Mhm. Und jetzt will ich den US-Amerikanern nicht zu nahe treten, aber es ist tatsächlich so, dass die wahrscheinlich generell ein bisschen breiter und größer sind. Von daher ist die Einheitsgröße so eher ab 180 Kilo vielleicht und bei Leuten darunter sehen die Hosen dann automatisch baggy aus. Aber ja, und es gab natürlich keine Gürtel. Genauso wenig wie es Gürtel nicht gab, gab es auch keine Schuhbänder, weil die hätte man ja dazu nutzen können, sich zu unter anderem zu strangulieren, ja, oder sich was anzutun. Oder
Waffen.
Vielleicht kann man auch eine Waffe daraus bauen, so Schuhbänder aneinander knoten und dann so einem so ins Auge fletschen oder sowas. Aber ey, Spaß beiseite, ist jetzt tatsächlich ein Knastding und dementsprechend war das dort nicht erlaubt, nicht gesehen, gab es einfach nicht. Und die Hip-Hop-Kultur hat ja durchaus so die ein oder andere Geschichte aus diesem Milieu bzw. aus dieser Ecke übernommen und dazu gehören halt auch eben Laceless Shoes.
Ding, ding, ding. Ich meine, du hast so gut erzählt, ich glaube, es ist obvious, dass das die richtige Antwort war, aber du hast jetzt die erste Frage meisterhaft beantwortet.
Guter Start, ist ein guter Start. Also jetzt, ey, kannst du nur noch schlechter werden.
1 von 1. Wir gehen jetzt über zur zweiten Frage, und zwar, wir kennen alle die Geschichte vom Nike Air Jordan 1. Er war ja der Bandschuh, aber war es ja eigentlich nicht, es war der Airship. Bei dieser Frage interessieren wir uns für einen ganz anderen Jordan, und zwar der als erstes mit Hilfe eines Computers designt wurde. Doch welcher? War es A, der Air Jordan 3? War es B, der Air Jordan 23? C, der Air Jordan 13? Oder D, der Air Jordan 33?
Zum ersten Mal mit einem Computer im Sinne von so Tinker Hatfield saß er dann nicht und hat per Hand Skizzen gemalt.
Es wurde zum ersten Mal ein Computer benutzt, um...
Aber um den Schuh zu designen, jetzt nicht um den Schuh herzustellen.
Genau, um ihn zu designen.
Okay, also den Dreier würde ich ausschließen, weil das einfach vom Jahr her noch ein bisschen zu früh war mit 88. Also nicht, dass es da keine Computer gab, aber ich glaube, da war Tinker Hatfield noch so oldschool. Außerdem ist, ich glaube, die Story, wobei wäre das vielleicht untergegangen in diesem ganzen, Michael Jordan wollte dann doch weg von Adidas, von Nike und hin zu Adidas und dann kam Tinker Hatfield um die Ecke und war so, guck mal, was ich hier gemacht habe, der Jordan 3 und Trainingsanzüge und so. Aber ich glaube, das ist mir zu früh und 33 ist mir viel zu spät. Ich leg mich fest, ich sag 13.
Ding, ding, ding.
Yes!
2 von 2. Der Air Jordan 13 kam ja 97 im November raus. Und er wurde jetzt nicht komplett mit Computern designt, aber es war der erste Jordan, wo man Colorways in Photoshop geswitcht hat.
Ah, also, echt?
Dass man zwischen den Colorways switchen konnte und erstmal gucken konnte am Computer, wie sieht diese Farbkombi aus.
Ja. Sind so die OG Colorways geworden.
Es macht auch Sinn, dass man so Mitte, Ende der 90ern mit Computerhilfe und so ein bisschen angefangen hat, auch außerhalb der Tech-Welt. Mhm. Und die Sneaker-Welt oder die Fashion-Welt ist ja sehr, sehr techy geworden in den letzten Jahrzehnten.
Das, obwohl Mark Parker so ein Hippie gewesen sein soll. Na gut.
Ja, ich glaube, beim Air Jordan 3 wäre es ja auch ein Riesencomputer gewesen, Ende der 80er. Ich weiß es nicht, ich war ja damals noch nicht mal eine Idee, aber... Ja.
So ein riesiger IBM-Computer.
Ich stelle mir vor, das war dann so...
$10,000 dafür ausgegeben, um so einen Schuh zu kriegen.
Der größte Computer in Oregon oder sowas.
Ja, wahrscheinlich. Oh, keine Ahnung, so mit Holzkohle betrieben oder so. Gut, ich bin nicht unzufrieden, sage ich an dieser Stelle. Von daher, let's go.
2 von 2, jetzt kommt die Frage 3. 2012 war der Nike Air Foamposite One der gehypteste Schuh des Jahres. Jeder Sneakerhead wollte den NBA All-Star-Release haben. Doch was bot ein Sneakerhead aus Queens, New York per Craigslist für den Schuh in einer US 10,5? War das A, sein Haus, B, sein Auto, C, $5,000 Cash oder D, seine PlayStation 4?
PlayStation 4 geht zeitlich nicht, kann ich ausschließen. Und ich kenne die Story, aber ich kann mich nicht mehr 100% erinnern. 5000 Cash wäre auch zu langweilig. Das hätte er dann ja auch irgendwie auf eBay machen können oder so. Und ich meine, Craigslist ist ja schon prädestiniert dafür, mit irgendeiner absurden Scheiße um die Ecke zu kommen. So, ich trade den Namen meines Erstgeborenen dafür, dass ich keine Ahnung was kriege. Aber ist es Haus oder Auto? Ich glaube, es war sein Haus.
Nein, es war B, sein Auto.
Ah, was für ein Auto war es?
Es war ein 1996 Chevy Cavalier in lila.
Ah, das ist ein wichtiger Punkt auf jeden Fall.
Ja, ich habe mir vorhin die Craigslist oder das Craigslist-Inserat angeguckt. Das können wir vielleicht einblenden, wenn wir einen Screenshot finden.
Ja, klar.
Ja, kein spezielles Auto, aber man muss ja sagen, es ist ja auch nur ein Schuh gewesen, ein Haus in Queens hätte vielleicht ein bisschen zu viel gekostet, denke ich.
Ja, fair enough, das stimmt natürlich. Ich habe das Queens einfach überhört und ich dachte so, naja, wenn es halt irgendwie auf einem Land oder in so einer
Texas
nicht so guten Gegend ist oder irgendwie sowas. So, ich meine, die US-amerikanischen Häuser haben ja jetzt nicht den Status, irgendwie sonderlich krass gebaut worden zu sein.
Ja.
Also von daher, na gut.
Shots fired.
Okay, es ist sein Auto.
Sein Auto, genau. Das wurde zur Sneaker-Legende, nicht nur in Amerika, sondern online.
Ich finde, man kann jetzt gerne an dieser Stelle auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so für so einen Schuh traden würdet, so auf Absurditätenbasis. Vielleicht ja auch irgendwie sowas. Keine Ahnung, der Name des erstgeborenen Kindes finde ich schon auch tough, ehrlicherweise. Oder die letzte Tiefkühlpizza, die man noch im Tiefkühler hat, obwohl man krass Hunger hat. Das wäre so jetzt mein Thema zum Beispiel.
Du hast jetzt Hunger?
Ja, du hast eben vom Essen gesprochen, dann habe ich vom Pizza gesprochen und jetzt habe ich tatsächlich Hunger. Aber vielmehr so, ich habe nur noch eine im Tiefkühler.
Ach so.
Das ist so Grail-mäßig so. Und wenn ich die jetzt gegen einen Schuh traden würde, dann müsste das schon ein krasser Schuh sein, bin ich ehrlich. Zumal das auch eine krasse Pizza ist. Also von daher.
Ich glaube, es hängt auch davon ab, was für ein Schuh das ist. Ne? Der Foam Posse, der kam ja erst gerade raus und man konnte jetzt noch nicht sagen, ob der irgendwann mal mehr als ein Auto wert ist.
Ja, aber der Hype war schon auf jeden Fall groß und Anthony hat ihn gespielt, also von daher.
Klar, aber wenn du jetzt sagen würdest, du kriegst einen Paris Dunk oder
einen, okay, dafür würde ich meine Pizza abgeben.
Würdest du dafür dein Auto abgeben? Oder für einen Futura Dunk? Also die OGs, nicht die dieses Jahr rauskommen?
Ey, das ist eine harte Frage.
Das ist jetzt nicht die nächste Frage.
Also wirtschaftlich gesehen ist Quatsch, weil da ist das Auto tatsächlich noch teurer als der Paris Dunk jetzt. So, also.
Aber du kriegst ja nicht immer einen Paris Dunk in deiner Größe angeboten. Ja, das ist ja das Ding.
Wobei das mittlerweile ja durchaus einfacher geworden ist. Also ich ehrlicherweise, wie häufig, also jetzt nicht häufig wie jeden Tag oder jede Woche, aber ich sehe schon relativ häufig Paris SB Dunks, den London tatsächlich sehr wenig und den Tokio auch wenig, aber Paris zum Beispiel. Also Pigeon gar nicht. Vielleicht so ein Ranking. Pigeon gar nicht, Tokio und London wenig, den Paris aber schon durchaus mal und auch Freddy Kruegers. Egal in welcher Konstellation, ob jetzt den Sample oder mit Oil Stains oder auch ohne. Den sieht man schon so das ein oder andere Mal. Ich glaube, ich würde es nicht tun, aber never say never.
Never say never. Mal gucken. Vielleicht sitzen wir demnächst mal hier und du sagst, ey, mein Auto ist weg, aber dafür,
boom. Ich glaube nicht.
Pickup of the Century.
Dafür ist mir das Auto noch zu wichtig, zumal wenn ich überlege, was wir auch im Rahmen von O Sneaker Media dieses Jahr noch so vorhaben, dafür brauche ich es auf jeden Fall. Also von daher, ich glaube, das mache ich erstmal nicht.
Das stimmt, in den Freddy Kruegers kommst du nicht nach Amsterdam.
Definitiv nicht.
Okay. So, kommen wir zur nächsten Frage. Steht jetzt übrigens 2-3.
Mhm.
Frage 4. Das mittlerweile berühmte Marketing-Slogan von New Balance heißt, worn by supermodels in London and... A. Allmanns im Garten. B. Influencers in New York.
Auch gut.
C. Dads in Ohio. Und D. Moms in New Mexico.
Moms in New Mexico klingt wie ein ganz falscher, aber gut gerateter R18-Film. Ansonsten sind es natürlich die Dads in Ohio. Das ist ja klar.
Yep.
Es gibt tatsächlich auch eine wunderbare O-Sneaker Media Podcast-Episode zu diesem wunderbaren Schuh, beziehungsweise zum 576 und alles, was zu diesem Thema auch 574 und rund um diese Werbekampagne passiert ist, sind tatsächlich die Dads in Ohio. Die gegenüber den Supermodels in London zu stellen, finde ich auch interessant, aber trifft's ja auch.
Ich finde das Slogan auch so gut, weil das war ja kein Storytelling, was von New Balance kam, sondern das hat sich so natürlich entwickelt. Die Sneaker waren ja Dad-Sneaker. Daher kommt ja auch dieser Name oder dieser Trend. Und New Balance hat gesagt, weißt du was, das nehmen wir mit. Das ist jetzt unser Ding. Ne? Wir sind Dad-Sneaker oder wir sind die Dad-Sneaker-Brand und Company. und haben daraus eine richtig gute Kampagne gemacht. Also ich will wissen, wer, das war wahrscheinlich irgendeine Agentur, aber die hat es richtig gut gemacht.
Vielleicht war es aber auch tatsächlich ein bisschen so, wie es bei Nike SB häufig der Fall war, wo man einfach irgendwelche Schuhe designt hat und dann sahen die Colorway-mäßig aus, wie zum Beispiel die Frisur von Marge Simpson, und dann war es halt eben der Marge Simpson, ohne dass es jeweils oder jemals eine offizielle Simpsons-Collab halt gab. Ich meine, die Rechte hat sich ja Adidas gesichert, von daher Nike hat natürlich den Teufel getan zu sagen, so, ja, klar, aber die Inspiration ist schon irgendwie gesetzt und Fans haben dann was daraus gemacht, aber ja, der Spruch von New Balance, worn by supermodels in London and dads in Ohio, ist natürlich wahnsinnig gut.
Das ist genial. Dads in Berlin auch, ne? Ich trage ja auch sehr viel.
Das stimmt natürlich. Oder auch Non-Dads, ich trage ja auch.
Ja, true.
Ja, na, muss man sagen.
Kommen wir aber zur nächsten Frage.
Kannst du erst kurz festhalten, wie viele Punkte ich habe?
3 von 4.
So nämlich.
Danke. Ja. Kommen zur 5. Frage.
Guck, wie lange das noch bleibt.
Wir springen jetzt in den Basketballbereich, also deine Expertise. Oh,
kenn ich. Ball in den Korb werfen, kann ich.
Mal gucken. Kobe Bryant war der erste Highschool-Spieler, der einen Sneaker-Deal bekam, bei Adidas. Aber wie viel musste Kobe ein paar Jahre später zahlen, um sich freizukaufen? War es A, 1 Million, B, 3 Millionen, C, 5 Millionen oder D, 8 Millionen Dollar?
Auch dazu gab es eine Oshun-Episode. Kurz nach dem Tod von Kobe Bryant, rest in peace, haben wir uns damals mit seiner Sneaker-Free-Agency beschäftigt, weil, wie du schon sagst, Kobe Bryant kam direkt aus der Highschool, übersprang das College. Correct me if I'm wrong, aber ich glaube, Kobe Bryant war einer der letzten Spieler, der das auch durfte. Danach wurde so ein System eingeführt, du musst mindestens 1 oder 2 Jahre auf dem College gespielt haben, bevor du in die NBA kommst, weil die sonst zu jung sind.
Ich glaube, Dwight Howard war vielleicht noch einer und Kevin Garnett. Ja,
bin ich sicher. Aber auf jeden Fall Kobe Bryant direkt in die NBA, direkt auch Adidas am Fuß. Die ganze Feed Your Wear-Kampagne basierte auch so ein bisschen oder konnte halt mit ihm auch gespielt werden. Dann der EQT Elevation damals, der erste Kobe Bryant, der noch kein Kobe Bryant war, aber den er auch im Slam Dunk Contest anhatte. Und dann ging es los und dann wurde es irgendwann absurd und dann hat er irgendwann keinen Bock mehr und dann kam ganz lange nichts und irgendwie alles, unter anderem auch Jordans, legendäres Bild. Kobe Bryant trägt Jordans und spielt gegen Michael Jordan. Wahnsinnig geil. Also solche Geschichten und dann halt eben ganz viel Nike, wo er ja auch immer noch unter Vertrag ist. Jetzt habe ich super lange um den heißen Brei drumherum geredet, um so im Hinterkopf zu suchen, ob ich weiß, wie viel es waren. Sag noch mal kurz, was haben wir?
Wir hatten A, 1 Million, ja. B, 3 Millionen, C, 5 Millionen oder D, 8 Millionen Dollar.
Ich weiß nicht. Ich muss schätzen. Ich sag 1.
Nein, es waren tatsächlich 8 Millionen Dollar.
Kobe Bryant,
KB8. Kobe Bryant hat 8 Millionen Dollar auf den Tisch gelegt, um nicht mehr Adidas zu tragen. Das ist ja schon ein Statement, aber
ja, wenn Michael Jordan an dem Zeitpunkt nicht schon so krass mit Nike und der Jordan-Brand verbandelt gewesen, dann hätte er vielleicht gesagt, geil, lass doch einfach tauschen. Aber wow, echt, 8 Millionen, boah, okay, ist natürlich eine Ansage. Da muss man schon so sehr keinen Bock auf die Brand haben, dass man aus der Nummer rauskommt. Ich meine, Kanye West hat sozusagen das Ding andersrum gedreht, aber er musste kein Geld zahlen. Außerdem macht so ein Kanye West dann einfach irgendwelche Faxen, dann hat die Brand schon von sich aus her keinen Bock mehr drauf.
Ich glaube, er hat ein bisschen was zahlen müssen, ne?
Ist das so? Weil das weiß ich nicht.
Das habe ich da irgendwann mal gelesen. Vielleicht war es auch, weil er ein NDA hatte und einfach getweetet hat, keine Ahnung. Er musste schon was zahlen, aber ich glaube,
Adidas hat... Aber es hat, war kein sich aus dem Vertrag rauskaufen
mäßig. Nein.
Es war nicht so,
nee,
so
er hat ja die Fall. Adidas hat ja die Klausel gezogen, weil er Unsinn geredet hat. Aber dann hat er irgendwie ein NDA oder sowas verletzt und musste meines Wissens was zahlen. Aber am Ende hat Adidas, glaube ich, auch ein bisschen mehr verloren und verkauft er jetzt wieder Yeezys.
Ne? Ja, das ist das ewigkeitenlange Thema. Jetzt überspringen wir kurz meinen Punktestand und kommen einfach zur nächsten Frage, wie ich vorschlage.
Wir haben jetzt 3 von 5. 3 von 5.
Ja, danke, dass du doch gesagt hast.
Sorry. Frage 6. Nike HTM sah 3 der größten Shoe-Dogs aller Zeiten zusammenkommen, um alte Nike-Designs neu auferleben zu lassen oder komplett neue Designs in die Welt zu bringen. Doch welcher dieser folgenden Schuhe ist kein HTM-Sneaker? A, der Nike Sock Dart, B, der Nike Air Force One, C, der Nike Kobe 9 Elite Low oder D, der Nike Air Kukini? Das ist eine schwierige Frage.
Also HTM...
HM war ja Hiroshi Fujiwara, Tinker Hatfield und Mark Parker. Yes.
Tinker, Mark und Hiroshi.
Kannst du einen ausschließen?
Ja, der also auch
definitiv HTM-Sneaker war.
Also ich versuche gerade im Kopf durchzugehen, welche sie alle gemacht haben. Das Woven-Ding war ja so ein ganz großes Thema damals. Vor allen Dingen war es alles so irgendwie futuristisch, irgendwie auch sehr stylisch. Natürlich gerade durch Hiroshi, der ja eben halt so einen sehr modischen Aspekt auch da reingebracht hat. Und Tinker Hatfield und Mark Parker wollten es, glaube ich, tatsächlich einfach auch, ja, schon performancemäßig oder zumindest was kreieren. Das war auch alles so überhochpreisig und so. Hattest du mal einen? Geil, wie ich schon wieder ablenke, ne?
Ja, ich sag aber nicht, welchen ich hatte.
Ach, war das einer von denen?
Nee, nicht einen von denen. Okay, aber,
okay. Also der Air Force war es auf jeden Fall nicht. Den kann ich ausschließen.
Stimmt.
Der Sockdart, den kann ich auch ausschließen.
Genau. Also haben wir nur noch C, Nike Kobe 9 Elite Low und D, Nike Air Kukini.
Ich glaube, den Kukini schließe ich aus, weil der absurdeste ist.
Es war der
Kukini. Es war der Kukini, den sie nicht gemacht haben.
Genau.
Weil ich war beim Kobe, ich habe die ganze Zeit, seitdem du diese Kobe-Frage gestellt hast, hatte ich auch so Free Agency-mäßig so auch den Air Warachi, den er getragen hat. Und auch der Elite ist ja so ein unfassbar stimmt, jetzt wo du sagst.
Weil die den dann low gemacht haben. Weil ja, Kobe's waren ja mal low und dann hat er sich ja an der Achillessehne verletzt. Dann kam der Kobe 9 Elite, der war ein High-Top, aber so ein crazy
ja,
High-Top.
Ja, so richtig hoch.
So fast wie eine Socke.
Fast schon wie der, ich komme nicht drauf, der Nike Air Force One von, na, wie heißt denn der Designer nochmal? Da gab's doch den
Low mit Ricardo diesem Rainbow. Tichy.
Danke, Ricardo Tichy, der den ja auch so absurd hochgezogen Knien, hat.
Genau.
Ja, absurd.
Ja, nein, es war tatsächlich der Air Kukini. Das war ein Alpha Project Sneaker. Auch eine interessante Geschichte.
Ich sag doch, jetzt geht's nur noch bergab.
Nein, das war jetzt auch echt, ich glaube, das war eine gemeine Frage, weil ich musste auch viel recherchieren und hatte dann ganz schöne Grafik vor mir von allen Sneakern. Also ich habe es mir sehr leicht gemacht und ja, dir schwierig.
Dankeschön an
der Stelle. Deswegen kommen wir zur nächsten und siebten Frage.
Ich muss aufholen. Jetzt kommt Crunch-Time.
Das wärst du.
Nur noch drei. Nur noch
das
drei.
Wärst du.
Okay, bin gespannt.
Tinker Hatfield ist einer der besten
Sneaker. Kenn ich Tinker Hatfield. Nike-Designer. Tinker. Okay, was?
Tinker Hatfield ist einer der besten Sneaker-Designer aller Zeiten.
Das
Aber
stimmt.
Welches Projekt nennt er in dem Buch Sneakers von Howie Kahn, Alex French und Rodrigo Corral seinen größten Misserfolg? War es A, der Nike Air Moab, B, der Jordan Trunner oder T-Runner, C, der Nike Air Presto Foot Tent oder war es D, der Nike Air Huarache?
Hast du nicht gerade eben gesagt, die Fragen wären einfacher? Was ist das denn jetzt für eine Nerdfrage?
Sorry.
Tinker Hatfield, mein größter Misserfolg. Das sind auch so Sachen, die nur solche Leute sagen können, ne? Ist auch übrigens, ne? Ist auch eine Frage, die ich ja auch Hikmet gestellt habe, so. Also, ja, also ich hatte so viele Schuhshorts. Aber er hat ja auch recht. Also von daher. Oh Mann, sag noch mal.
Also der Nike Air Moab.
Ja.
Der Nike.
Naja, Moab, der war doch kein Misserfolg.
Dann können wir den ja ausschließen.
Ja, ich schließe den aus.
Den schließen wir aus.
Ja.
Dann der Jordan Trunner. Das war ja eine Collab mit Travis Scott oder Drake. Einer von beiden oder beide vielleicht. Das ist dieser Running-Schuh von Jordan Brand.
Das war eine Travis Scott Collab, aber
ist
das ein... Okay.
Der Nike Air Presto Foot Tent, den haben sie ja letztens zurückgebracht mit diesem Zelt über dem Fuß. Und dann der Nike Air Huarache, auch ein Klassiker.
Nein, der Huarache, den schließe ich auch aus.
Ja, also. Dann war es entweder der Jordan Trunner oder der Nike Air Presto Foot Tent.
Foot Tent.
Ding, ding, ding.
Oh. Und das war auch mehr geraten als gewusst auf jeden Fall.
Ich lese mal ein Zitat aus dem Buch. Tinker hat gesagt, "We actually made it, because it required a little space around your foot. It was fat, it was chubby, it was kind of like this dumpy looking tent thing on your foot. We sold them, but it went nowhere. It was one of my worst projects of all time." Then Hatfield shook his head and smiling. "I have heard some rumors about people wanting us to remake the foot tent now. I just said, please don't." Aber sie haben es ja dann trotzdem gemacht.
Ja, trotzdem. Aber wie gesagt, es ist fair. Man muss auch mal zu seinen Arbeiten ganz offen und ehrlich stehen und vielleicht sich auch mal eingestehen, dass das Müll war. Wobei, das ist ja auch wieder spannend, ne? Also Tinker Hatfield als der Designer und der Vater dieses Schuhs sozusagen sagt, ey, ganz ehrlich, war eigentlich nicht geil. Und trotzdem gibt's da draußen Leute, die sagen, finde ich geil. Und das ist doch spannend. Und deswegen, ohne jetzt hier zu sentimental oder zu motivierend zu werden, aber ey, glaubt mal an euch. Macht das, worauf ihr Bock habt, auch wenn sich nachher herausstellt, dass ihr es vielleicht persönlich gar nicht so geil findet. Vielleicht gibt's da draußen Leute, die das zu wertschätzen wissen und mögen. Und ey, sagen wir mal ehrlich, Tinker Hatfield hat ja jetzt auch nicht plötzlich sein gesamtes Können verlernt und irgendeine Scheiße zusammengebaut, dass der jetzt im Rückblick drauf guckt und sagt, naja, war jetzt vielleicht nicht das Geilste, das ist ja auch in Ordnung. Aber das ist doch schön, da draußen gibt's immer Leute, die irgendwas geil finden.
Das war ja auch eine Ära, wo Nike viel ausprobiert hat. Da war ACG das kommt dazu, ganz groß. Ja, stimmt. Und ich glaube, Das waren wirklich Hippie-Designer in Oregon, die gesagt haben, warum nicht? Ne? Warum machen wir kein Fußzelt, Air Presto?
Das klingt schon so falsch.
Und verkaufen
den. Gedanken darüber gemacht haben, so.
Aber hey.
Fußzelt.
Okay. Das sind ja dann auch diese kultigen Geschichten, die dann Legenden werden und dann denkt sich irgendwann genau mal das. 20, 30 Jahre später jemand im Marketing-Team so, oh, den müssen wir zurückbringen. Das ist ja eine coole Geschichte.
Ja, genau, und rufen dann Tinker Hatfield nicht an und sagen so, was meinst du eigentlich dazu? Aber, hey, das Geile ist, diese Frage hat mir einen Punkt gebracht und von daher, der Foothand, der heftigste Schuh aller Zeiten. Ich bin großer Fan, ich fand den schon immer geil.
Du hast ja alle Colorways.
Und ich habe alle Colorways. Es gibt 7 und ich habe alle 8. Das ist krass. Inklusive Sample.
So, Frage 8. Wir springen von Nike zu ASICS. Der ASICS Cortez, Nikes eigentlich erster Schuh, hieß anfangs wie? War das A, Aztec, B, Corsair, C, Mexiko oder D, 1968?
It's in the Aztec.
Ding, ding, ding.
Ja, da gab's dann rechtliche Probleme und dann gab's nochmal hier ein bisschen und dann wollte man sich da nicht kulturell aneignen und dann kam auch noch eine Sportveranstaltung und dann hat man sich schlussendlich dazu entschieden, das mal umzubenennen bzw. anders zu bauen.
Das stimmt. Adidas hat den Azteca rausgebracht. Ich glaube, Adidas war damals auch offizieller Partner von den Olympischen Spielen in Mexiko in 68.
Ja, ist das wirklich so? Gab es sowas wie den offiziellen Partner? Weil jetzt bei den Olympischen Spielen in Paris ist es ja Louis Vuitton. Aber ich auch nur für Teile, also jetzt nicht für alles.
Ja.
Und vor allen Dingen ist Louis Vuitton ja jetzt kein Sportartikelhersteller.
Also die haben eine Sportline, aber ob das jetzt wirklich Performance ist,
wenn sie drüber nachdenken.
Tracksuits, so wie Gucci. Nein.
Das wäre sweet.
Aber genau, damals war ja auch Adidas der Big Boy on the Block. Nike gab's ja noch gar nicht. Nike hat ja für, oder Blue Ribbon Sports hat ja für ASICS die Schuhe vertrieben.
Besser noch für Onitsuka Tiger.
Genau. Und da kam dann Adidas und sagte, hey, sorry, wir haben den Azteca, deswegen musste ASICS dann ausweichen. Und Bill Bowerman, der Co-Gründer von Nike, hat dann gesagt, weißt du was, dann nennen wir den einfach Cortez, weil Cortez war derjenige, der Spanier, der die Azteken in dieser einen Schlacht oder in dem Krieg bezwungen hat, quasi. Und es war dann sein Zeichen an Adidas und
sehr historisch aufgeladen, wie so vieles, wie Nike als Name ja auch selbst auch, ne? Griechische Siegesgöttin und so. Die Nike.
Du holst auf. Ich glaube, wir sind jetzt bei 6 von 8, wenn ich mich nicht täusche.
Ich sage jetzt nicht Nein zu, aber ja, ich glaube, stimmt tatsächlich
so. Nehmen wir 6 von 8 und kommen zur 9. Frage.
Noch 2.
Jetzt wieder okay. Bei Michael Jordan.
Oh ja, den kenne ich. Basketballspieler. Greatest of all time. Ah. Oha.
Oh. Ja, genau.
Okay.
Wer ist der GOAT?
A, <nein. lacht> A, Michael Jordan. B, gibt's nicht.
Nein, Michael Jordan gewann seinen ersten NBA-Titel im Air Jordan 6 und wurde so zum Sportheld weltweit. Doch welch anderer Held trug auch den Air Jordan 6? War das A, Batman, B, Superman, C, Shaquille O'Neal, a.k.a. The Real Superman, oder D, Spider-Man?
Ich schwöre, Shaquille O'Neal ist heftig. The Real Superman. Spider-Man in einem Air Jordan 6. Schon nice auch. Wen hattest du noch? Superman und wen noch?
Superman, Batman und okay. Shaquille.
Shaquille O'Neal.
Aber Shaquille haben wir ausgeschlossen.
Ja, der hat ja auch einen Lifetime-Reebok-Deal. Also von daher, es hätte, also als ob der jemals was anderes am Fuß gehabt hat, sozusagen. Es war tatsächlich Batman, Und zwar war es Michael Keaton damals in der Rolle des Batman. Und jetzt lass mich lügen, war es für den ersten oder zweiten Film? Ich glaube für den zweiten, ne?
Genau, es war der zweite, da trug er den Air Jordan 6.
Genau, und zwar in so einer Art Customized-Version, aber so, dass es halt zu seinem Outfit passt. Wobei es gibt ein, zwei Stellen im Film, wenn man genau hinschaut, dann sieht man den Air Jordan 6 auch oder erkennt ihn auch als Air Jordan 6. Aber es passte sehr, sehr gut, weil du konntest ihn halt schwarz einfärben und es war ein bequemer Schuh. Und bevor Christopher Nolan die vielleicht beste bisherige zumindest, man weiß ja nicht, wie viele Teile es noch geben wird und ob Christopher Nolan die dann alle machen wird, aber Christopher Nolan diese unfassbaren Batman-Filme gemacht hat, war es Michael Keaton. Und alles ein wenig comiclastiger auf jeden Fall.
Ja, sehr. Ich bin ja mit den Batman-Filmen aufgewachsen. Also was heißt...
Ich bin mit diesem Batman-Film aufgewachsen, mein Freund.
Ja gut, ich...
Okay, du lagst in der Wiege und hast sie vielleicht noch nicht mal gucken dürfen.
Nein, der Film kam 92 raus. Ich bin ja erst 93 geboren. Aber ich meine, dass ich den als Kind geguckt habe, bis dann natürlich die anderen rauskamen, als ich jugendlich war. Und dann waren es natürlich nur die Christopher Nolan. Ja,
die sind auch besser.
Die sind auf jeden Fall besser. Aber das Coole ist, dass er in dem ersten den Air Trainer 3 trug, auch modifiziert. Und es gibt conflicting reports online. Keiner ist sich so wirklich einig, ob das jetzt so ein Deal war oder so ein Handshake-Deal zwischen Nike und Michael Keaton oder den Produzenten. Angeblich, man sagt, man munkelt, es gab einen Produzent, der unbedingt in dem Film Product Placement haben wollte und es so ein bisschen forciert hat, dass Batman Nike-Sneaker trägt.
Ich frage mich ehrlicherweise gerade, ob ich Tim Burton als Regisseur sowas zutrauen würde, sowas durchzuwinken, aber...
Also der Kostümdesigner war angeblich sehr happy, weil er ein sehr kleines Budget hatte und meinte so, ey, alles, was wir umsonst bekommen, ob das jetzt Sneaker sind oder so, let's do it. Genau, und so trug dann Batman 92 den Air Jordan 6.
Batman im Air Jordan 6... Komisch, dass es eigentlich nie einen Air Jordan 6 Batman gegeben hat. So nicht unbedingt Cole Warner Brothers mäßig, aber vielleicht so Colorway mäßig. Wobei der wäre dann einfach schwarz gewesen und dann wären wir schon wieder beim Thema Black Cat, der ja beim Vierer schon angefangen hat.
Naja, Black und Gelb, ne? Ich würde sagen, der Air Jordan 4 Thunder.
Ach so, du meinst, ach so, ja, das
weil, stimmt, weil gelb der alte, als ja, der Cartoon oder Comic Batman hat ja auch ein paar gelbe Akzente, deswegen ist es jetzt nur in den letzten Jahren so, dass Triple Black so Batman geworden ist. Deswegen, man könnte sagen, der Thunder Air Jordan 4 ist ein Batman-Sneaker.
Könnte man sagen, tut aber keiner.
So, es steht 7-9 und wir kommen jetzt zu der letzten Frage. Dee Brown gewann 1990 als Rookie den NBA Slam Dunk Contest. Seine Dunks waren gut, aber das, was er mit seinen Schuhen gemacht hat, war noch legendärer. Und das war A, er hat seine Reeboks aufgepumpt. B, er hat die Schnürsenkel einfach nicht gebunden. C, er hat die Schuhe ganz ausgezogen. Und D, er trug den linken Schuh auf der rechten Seite und rechten auf der linken Seite.
Das wäre ungefähr das gewesen, wie du dich jetzt gerade nach dem Halbmarathon fühlst wahrscheinlich, ja, wenn man die Schuhe verkehrt trägt. Ohne Schnürsenkel wäre auch wieder, aber es ist ein schöner Circle-Moment jetzt auch, ne, mit der ersten Run-DMC-Frage und so. So Dee Brown-mäßig, so Shoutout an meine Brüder im Knast oder irgendwie sowas. Und ohne Schuhe, fucking hart.
Das ist ein bisschen. Das gab schon mal. Aber erst in den letzten Jahren, da hat einer, glaube ich, seine Schuhe ausgezogen und hat einen Barfuß-Dunk hingelegt.
Das ist frech auf jeden Fall. Das ist so ähnlich wie so Skateboard-Tricks barfuß machen und zeigen, dass Grip-Tape einem nichts ausmacht. Es war aber tatsächlich so, dass er seine Reebok-Pumps aufgepumpt hat. Also natürlich ein legendärer Moment. Die Leute wussten natürlich irgendwie rund um dieses Pump-System, aber er hat es dann ja wirklich nochmal auf breiter Ebene und im großen Fernsehen nochmal dargestellt, wie man das macht. Und ein so legendärer und großartiger Dunker, wie er auch eben war und ist, diesen Moment miteinander zu verbinden, ist natürlich ganz großes Marketing und ein großartiger Moment.
Ja, er hat dann auch mit so einem No-Look-Dunk gewonnen am Ende. Und manche haben gesagt, Reebok hat dafür gezahlt, dass er seine Schuhe aufpumpt und auch diesen No-Look-Dunk macht. Aber er meinte, das war sehr spontan. Er wusste gar nicht oder hat es nicht geplant. Und dachte einfach, hey, ich muss hier eine Show bringen. Und ja, es hat auch funktioniert. Ich glaube, wann war das? Vor 2 oder 3 Jahren hat Reebok auch diesen Omnizone 2 oder Omnizone Pump 2 zurückgebracht. und ist dann auch groß mit dieser Geschichte hochgefahren. Ja, genau. Ne? Hatten, glaube ich, Bilder vom Original Slam Dunk Contest und hat auch geklappt, weil Heißen Beiti, beziehungsweise ich, hat darüber berichtet. Ich habe den Artikel auch geschrieben. Ja, ein cooler Schuh, eine coole Story und auch der zweite Rookie, der den Slam Dunk Contest gewonnen hat. Der erste war, das ist jetzt eine Bonusfrage.
Michael Jordan.
Nein, Spud Webb.
Spud Webb. Ich finde, bei Spud Webb merke ich mir einfach nur den Fakt, dass dieser doch eigentlich verhältnismäßig kleine Mann.
Ey, der ist klein.
Ja, aber.
Der ist kleiner als wir.
Ja, aber dass der so eine unfassbare Sprungkraft entwickelt hat und beim Slam Dunk Contest nicht nur mitzumachen, sondern zu gewinnen. Stimmt, der war Rookie, okay.
Ja, das war 88.
Stimmt, Jordan war ja auch schon kein Rookie mehr.
Es war ein paar Jahre vor dem D. Brown Dunk Contest und ja, Spud Webb ist 5'7". Ich glaube, in Zentimeter sind er so 1,68, 1,70 oder so. Also nicht groß, so groß wie Messi. Du musst dir Messi vorstellen beim Dunken. Ich glaube,
Vergleich. Du musst dir Messi beim Dunken vorstellen. Ja, ich habe mir letztens Cristiano Ronaldo nicht nur beim Wütendwerden vorstellen müssen, ich habe es auch gesehen. Bro, was war da los?
Ey, okay. Keine Ahnung.
Aber was ich finde, ist, dass der Slam Dunk Contest in den letzten Jahren echt abgenommen hat, was aber auch ehrlicherweise daran liegt, wie willst du noch einen geilen Dunk kreieren? Also es ist ja wirklich fast alles an geilem Scheiß schon passiert. Für mich Peak, also jetzt abseits von so einem Michael Jordan, Spud Webb, so da gab es natürlich Ende der 80er, Anfang der 90er Dominic viel geilen Scheiß. Natürlich, klar, aber für mich, und ja, das ist wieder so eine Diskussion, die man hier aufmachen kann, wunderbar für unter anderem die Kommentarspalte bei YouTube, aber für mich, und weil es auch gerade aktuell ist und Hall of Fame, Vince Carter.
Ja.
Vince Carter, damn. Für mich einer der krassesten Dunker aller Zeiten, nicht nur bei Dunking Contest, sondern auch in-game, aber das ist dann Thema Athletik, das ist Thema Style, das ist Thema Timing. Aber was du heute hast und wie gesagt, die letzten Slam Dunk Contests, ich habe sie mir auch angeguckt und die waren ja auch per se nicht schlecht, da war auch viel Gutes bei. Ehrlicherweise muss man aber auch dran denken, dass bei diesen Highlight-Zusammenschnitten ja auch die ganzen Misserfolge und die nicht gemachten Dunkings rausgeschnitten wurden. Da gab es nämlich auch einiges.
Das stimmt.
Und auch nicht wenig. Aber wie willst du da das Rad auch nochmal neu erfinden? So, ne? Von daher, man denkt ja auch gerade schon seitens der NBA darüber nach, inwieweit man das ganze Thema auch nochmal wieder umbaut, ändert, vielleicht irgendeine andere Art von Contest daraus macht. Weil eigentlich war das immer eines der Highlights. Und jetzt ist es fast schon das Dreier-Shootout.
Ich finde aber, dass es alle paar Jahre immer mal so einen neuen Peak gibt. Also Vince Carter ist definitiv so the ultimate Goat-Dunker. Der hat ja auch mit 40 noch in NBA-Spielen oder über 40 gedunkt. Aber dann kam ja Dwight Howard. Und das war auch so ein Moment, woran ich mich erinnern kann. Da war ich, glaube ich, in der Highschool, in der 11., 12. Klasse oder so. Dwight Howard mit seinem Superman-Hemd mit dem kleinen, also mit der kleinen Cape.
Ja, das war schon echt Entertainment.
Und auf jeden Fall. Das war krass, aber nicht nur Entertainment-lastig, sondern die Dunks waren auch richtig gut.
Dann, definitiv.
Dann kam Blake Griffin, das war dann nochmal so ein Peak. Und dann für mich so das nächste richtig gute Beispiel an einem Super-Dunk-Contest war das Aaron Gordon gegen Zach LaVine, Teil 1 und 2.
Ja, das Aaron war Gordon halt nicht gewonnen hat.
Nicht gewonnen hat. Ja. Zach LaVine war super, aber Aaron Gordon war einfach nur so ein bisschen besser.
Ja, definitiv.
Und
definitiv.
Der Dunk-Contest für mich ist, nur weil es zwei Dunker waren, die einfach unfassbar gut waren. Und das war ja wie ein Heavyweight-Kampf. Ne? Dunk 1, Dunk 2, Dunk 3.
Für mich ging es danach bergab. Ich sag's dir, wie
es ist. Ja. Seitdem gab es noch nicht einen Peak. Es kann sein, dass in den nächsten Jahren noch mal ein Peak kommt. Keine Ahnung, vielleicht spielt irgendwann mal ein Spieler in der NBA, der 5'3" ist oder keine Ahnung und macht einen Triple Salto. Oder es gibt jemand wie Wemby, der was Krasses macht. Der steht dann
einfach. Der springt einfach nicht. Der springt einfach mit durch.
Oder so.
Der springt so hoch, dass er einfach damit durchfällt. Also ich meine, so schmal wie der ist, wird es vielleicht sogar klappen. Aber Wemby, Alter. Da bin ich auch mal gespannt. Kommen wir aber zum wichtigen Thema. Wie viele Punkte habe ich gemacht?
8 von 10. Also es war eine gute Runde. Ich meine auch besser als mein.
Darum geht's nicht.
Doch, es ist auf jeden Fall
Competition. Nein. Es geht nur darum, wie krass ich alleine bin.
Ach so, okay.
Ey, du hast ein paar echt gute Fragen rausgesucht auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Boah, bei einigen habe ich mir echt fast die Zähne ausgebissen, beziehungsweise bei zwei habe ich auch falsch gelegen. Ich bin gespannt, wie es bei euch da draußen aussieht. Schreibt's in die Kommentare vom Instagram-Post, vom Reel oder auch vom YouTube-Video.
Wer 10 von 10 sagt, dem glaube ich nicht.
Genau, ja. Schreibt rein, wie viel ihr richtig hattet. Nein, seid auf jeden Fall ehrlich. Aber weil man das ja sowieso nicht nachkontrollieren kann, vielleicht seid ihr auch so kreativ und schreibt mal eine eigene Frage rein. Das finde ich nämlich geil, wenn sich die Community untereinander eine Frage stellen würde. Wenn jetzt jemand um die Ecke kommt mit, was war am 23.04.1992 bei der Jordan Brand los? Antwort A, es hat geregnet, alle waren sau schlecht drauf. Antwort B, die Kantine hatte zu, Michael Jordan kam vorbei und ist ausgerastet. Antwort Möglichkeit C, Tinker Hatfield kam pünktlich zur Arbeit und Nummer D, irgendwas anderes. Schreibt das gerne mal in die Kommentare, falls euch so absurde Scheiße einfällt. Wäre spannend, kann die Community noch ein bisschen mitraten und Spaß haben. So oder so solltet ihr aber auf jeden Fall was in die Kommentarspalten bei YouTube schreiben und natürlich auch den YouTube-Kanal abonnieren und dem Video ein Like geben. Und wenn ihr diese drei Dinge getan habt, dann könnt ihr den folgenden Schuh gewinnen. Und zwar eine Nike SB Dunk Low April. Ein wunderbarer Schuh, einer der besseren SB Dunk Releases der letzten Monate. Und das Ganze wird zur Verfügung gestellt und powered by eBay, dem Marktplatz für Sneaker, nur echt mit Echtheitsprüfung. Deswegen schaut euch an dieser Stelle an Team eBay. Wir finden das sehr gut. Ihr hoffentlich auch, denn ihr könnt einen Schuh gewinnen. Giveaway ist doch immer was Schönes. Also liked das Video, abonniert den Kanal, schreibt einen Kommentar, ob ihr euch jetzt irgendeine Frage aussucht und die erfindet oder sonst irgendwas reinschreibt. Und sei es nur eure Schuhgröße, das könnt ihr euch aussuchen. Das Giveaway läuft wie immer 2 Wochen bis zur nächsten Episode. Wir kontaktieren euch dann und der Gewinner wird natürlich durch eine Losfee, die es in diesem Internet gibt, gezogen. Denn da schmeißen wir alle Kommentare rein und wer gewinnt, der gewinnt. Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen, wünschen euch ganz viel Spaß, hoffen, dieses Giveaway freut euch, hoffen, dass diese Episode viel Spaß gemacht hat. Und dann treffen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich glaube, wir laden uns einfach mal einen Gast ein und dann schmeißen wir unsere Fragen zusammen und machen aber nur die richtig fiesen.
Es werden aber 100 Fragen, ne? Und dann gucken wir, wie viele richtig beantwortet werden.
Das wird die Endlos-Episode. Nee, wir machen das direkt als Livestream.
Ja, können wir machen.
Können wir auch mal machen.
Und somit vielen Dank, dass ihr bei der 156. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music und bei allen anderen Streamingdiensten hören und sehen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unserem Podcast und Videocontent folgt und überall die Release-Info aktiviert, damit ihr nichts mehr verpasst. Folgt uns auch auf Instagram, Facebook und TikTok und werdet Teil der O-Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine von Sneakerjägers und holt euch die kostenlose App von Deadstock Sneakerblog. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Über 900 positive Bewertungen hat die O Sneaker Podcast auf den Plattformen schon und ein Statement würden wir hier gerne mit euch teilen. Martin schrieb, erst Hikmet, dann Overkill Mark, dann Jan Delay, eure Gästeliste ist der Traum eines jeden Sneakerheads. Vielen Dank für eure Arbeit, macht bitte genau so weiter. Vielen Dank. Tut uns einen Gefallen und supportet unseren Podcast und Videocontent und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin von uns, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert. Show some love. Dankeschön, wir hören uns und sehen uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin.
Macht's gut. Ciao, ciao.